Sagen Sie mal, jetzt mal ernsthaft. Haben Sie sich einzig mal schon Gedanken gemacht über eine berufliche Veränderung?
Nein.
Könnten Sie sich vorstellen, Adjutant des Bundespräsidenten zu sein?
Wozu? Wer eine Null in Klammern setzt, ändert doch nicht ihren Wert.
Ja. Nein. Hören Sie. Nein. Sie.
Was denn?
Jedenfalls weiß ich.
Raumport Nummer 113 B, Retina-Display. Hallo und herzlich willkommen zum 113 Bieten. Das klingt jetzt doof. Kompott, den ich am heutigen Montag, dem 14. Juni 2010 aufgenommen habe. Bei diesem Podcast handelt es sich eigentlich um den Kompott 113, der hätte werden sollen, wenn nicht 113 die Krankenhausgeschichte hätte werden müssen. Deswegen 113b, weil das passt so schön zu den Kalenderwochen. Ja, ich weiß, stimmt nicht ganz. Den ich jedenfalls am heutigen Montag, 14. Juni, aufgenommen habe. Wir haben jetzt gerade...
It is 14.33.
Jawohl, ja. Und aufgenommen habe ich den, nachdem ich erstmal mich nochmal beim Augenarzt vorbeigetragen habe, da dann diverse Medikamente aufgeschrieben bekommen habe, die ich unbedingt brauche. Unter anderem Augentropfen, unter anderem ganz wichtig den Cortison-Quatsch. Wenn man den weglässt, wäre er blöd. Und enthält all die Meldungen, die mir im Krankenhaus über den Weg gelaufen sind, die ich unbedingt noch irgendwie in einen richtigen Podcast packen wollte. Weil wenn ich damit jetzt noch bis Freitag gewartet hätte, dann wäre es echt spät geworden. Das Intro, ganz nebenbei, kommt aus der neuesten Anstaltssendung, Neues aus der Anstalt Nummer 36. Und hat schon, als ich das irgendwo bei YouTube gesehen habe, mich zu einem Schmunzeln gebracht. Aber ja. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Space Tech, allerdings nicht so viel Mafia-Ecke, in der sich erstaunlich wenige Meldungen tummeln, weil, mir relativ wenige Technikmeldungen in die Finger gefallen sind. Die größte Technikmeldung, die mir in die Finger gefallen ist, wäre eigentlich die Steve Note gewesen, aber die hätte ich dafür, um sie ausführlich berichten zu können, auch mehr sehen müssen. Und sehen mit einem Auge ist echt schwer. Dafür gibt es da allerdings noch ein Gesundheitsupdate. Rasengemähte, 17 Grad, partly sunniger. Milde Grüße. 17 Grad fühlen sich an wie 17 und der Wind macht 11 bis 19 km/h irgendwo aus dem Westen. Partly sunny kann ich nicht bestätigen, ist aber auch besser so, weil wenn es partly sunny wäre, hätte ich ein Problem. Zu hell mag ich nämlich gerade überhaupt nicht. Was ich allerdings auch nicht mag, ist der Rasenmäher da hinter mir. Deswegen habe ich mich jetzt gerade erstmal von dem Rasenmäher weggeräumt. Aber ja. So, da bin ich dann wieder, weil wenn ich das nicht sage und so weiter, ne? Mit erstmal ein paar Space-Meldungen, die ich hier ausfindig machen konnte. Als erstes hätten wir mal die Falcon 9. Die ist nämlich am Freitag, 4. Juni, 20.45 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gestartet. SpaceX hat einen kommerziellen Raketenstart hingelegt. Falcon 9 ist deren Rakete, mit der sie in Orbit kommen wollten. Und das hat, soweit man das irgendwie sehen kann, auch erfolgreich funktioniert. Sie hatte nur vorher noch irgendwie mit Range Safety ein paar Probleme, wo sie allerdings, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, gar nicht schuld dran waren. Jedenfalls haben sie eine Weile dran rumgebacken und irgendwann ging's. Und dann sind sie abgehoben, erfolgreich in die Höhe gekommen, wo sie hin wollten, was noch keine richtig große Umlaufbahn ist. Und damit hat also einer der kommerziellen Carrier tatsächlich einen Testflug hinbekommen. Wenig genug, was es ja nun ist. 50, ja. Ne, weil wenn das Shuttle dann demnächst nicht mehr fliegt, zwei Flüge haben wir ja nur noch, dann wird's eng. So. Dann, hätte ich eigentlich im letzten Podcast schon unterbringen können, weil es sich da nämlich schon abgezeichnet hat. Nämlich Discoverys rechter Orbiter Maneuvering System Pod. Homespot ist dann abgebaut worden inzwischen und hat sich auf den Weg gemacht zur Hypergolic Maintenance Facility. Der rechte Ohmspot ist deswegen abgebaut und zur Reparatur geschickt worden, weil da das eine Ventil drin ist, was nicht funktioniert hat, was stecken geblieben ist. Und es ist beim letzten Flug von Discovery ja nur deswegen kein Problem gewesen, weil dahinter noch zwei Ventile brav mitgespielt haben. Hätten die auch aufgegeben, da hätte man da halt ganz ordentlich Downtime gehabt. So ist die Downtime jetzt sowieso da. Und Discovery ist nicht sehr dringend dran und von daher kann man sich da jetzt die Zeit nehmen, das Ding zu reparieren. Und die Zeit nimmt man sich jetzt offensichtlich auch noch. Man will also die letzte Discovery-Mission mit einem sauberen Orbiter fliegen. Ist mir auch recht. So, was auch immer dann da genau gemacht werden soll. Dann zeichnet sich ab das STS 133, nämlich die nächste Mission von Discovery, eine Verlängerung und zusätzliche EVAs bekommt, nämlich zwei zusätzliche EVAs, 3 Tage mehr Missionsdauer. Weil ursprünglich war das ja als die allerletzte Mission mit ziemlich kurzer Dauer vorgesehen, so frei nach dem Motto, wir fliegen hoch, wir liefern da irgendwie Zeug ab und dann fliegen wir wieder runter. Und um möglichst viel Zeug da oben lassen zu können, bleiben wir nicht lange oben und liefern halt ganz viel Zeug ab. So quasi war so die Idee. Und jetzt ist es ja potenziell die vorletzte Mission, wobei auch das im Moment noch wieder nicht so ganz sicher ist. Da sind sie wohl, wenn ich das bei nasaspaceflight.com richtig lese, sind sie wohl gerade wieder am Überlegen, ob sie STS 134 wieder vorziehen. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Verstanden habe ich es nicht mal ansatzweise, aber da könnte eventuell also auch nochmal wieder was kommen. Klar ist ja schon eine ganze Weile, dass der Zeitplan dahinter noch nicht final ist. Einfach aus dem Grund, dass STS 134 darauf wartet, dass das AMS-Experiment halt freigegeben wird für den Flug. Und 133 wartet darauf, dass das permanente bemannte Modul PMM Leonardo fertig wird vom Umbau. So, von daher hängen die beide an Dingen, die nicht vom Shuttle alleine bestimmt werden. Um es mal höflich auszudrücken. Aber ja. So. Jetzt ist es ein... Also vorher war es eine 8-Tage-Mission, die 133. Jetzt ist es eine 11-Tage-Mission. Genau. So. Dann gibt es Aktionismus. Mich aus dem Heise-Ticker rausgepflückt. Nachdem Apple wiederholt Inhalte von Verlagen aus seinem App-Store entfernt oder gar nicht erst zugelassen hat, prüft nun einem Bericht des Spiegel zufolge einer Arbeitsgruppe der Rundfunkkommission, ob der US-Konzern ähnlich wie Kabelnetzfirmen oder andere Plattformbetreiber rechtlich dazu verpflichtet werden kann, entsprechende Inhalte in sein Angebot aufzunehmen. Die inhaltliche Einflussnahme von Apple ist ein Verstoß gegen die Presse- und Meinungsfreiheit, den wir so nicht hinnehmen können, zitiert das Magazin Nikolaus Hill, Hamburgs Staatsrat für Medien. Schon wieder irgendwelche Politiker, die keine Ahnung von gar nichts haben und der Meinung sind, sie könnten deutsche Gesetze auf eine Firma aus offiziell sitzt der Teil von Apple in Luxemburg anwenden. Können sie ja mal versuchen. Aber von Internationalisierung und Globalisierung haben die auch noch nicht gehört, ne? Apple hatte in letzter Zeit nicht nur erotische Inhalte, sondern auch politische Karikaturen aus dem Angebot entfernt. Auch der deutschen Ausgabe des Playboy blieb bislang der Zugang zum App Store verwehrt, obwohl das Magazin eine abgemilderte App seines Videos mit zwei leicht bekleideten Frauen erstellt hatte. Was am Kiosk verkäuflich ist, müsse auch im App Store angeboten werden können, so Playboy-Verlagschef Vernon von Klitzing. Bing, bing, der klingt wie der Prof. Wobei der Prof hatte noch lautere Schuhe. Aber ja. Und der Springer Verlag hat dann entblößte Brüste gezeigt. Vor einigen Tagen waren derartige Bilder noch mit einem Busenblitzer kaschiert worden. Apple scheint also seine harte Haltung zumindest teilweise zu lockern. Harte Haltung. Aber ja. So, dann von Sonntag, 6. Juni. Google liefert Daten. Google will nämlich Behörden die umstrittenen Daten für seinen Fotodienst Street View übergeben. Der US-Internetkonzern, habe ich aus D-Radio Wissen den Wissensnachrichten rausgeholt. Der US-Internetkonzern Google will die für seinen Fotodienst Street View aufgezeichneten Daten von Internetnutzern an die Behörden übergeben. Ein Sprecher sagte, die über unverschlüsselte WLAN-Netze aufgefangenen Informationen gingen in Kürze an die Datenschützer in Deutschland, Frankreich und Spanien. Damit kommt das Unternehmen auch einer Forderung von Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner nach. Google hatte zugegeben, dass bei den Fahrten der Street View Autos private Daten über offene WLAN-Netze erfasst wurden. Grund sei ein Programmierfehler in den Kameraautos gewesen. Was dann irgendwie immer noch die Frage aufwirft, wozu zum Kuckuck will irgendeine Behörde Daten haben, die Google gar nicht hätte speichern dürfen? Wenn sie doch der Meinung sind, Google hätte die nicht speichern dürfen, hätten sie sagen können, du böse. Na, und wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, haben die 5 Mal pro Sekunde die Frequenz gewechselt. Das heißt, alles, was da ist, ist also eine Fünftelsekunde an Daten. Ich meine, wenn man dann nicht gerade irgendwie besonders heavy-duty da Zeug ins Netz geblasen hat, dann ist da nicht viel. Also was wollen die mit den Daten? Na, also ich habe bis heute noch keine Erklärung gesehen, was sie jetzt nur eigentlich mit den Daten wollen. Würde mich mal interessieren, falls es irgendjemand genauer weiß. Aber ja. So, dann habe ich mir am Dienstag notiert, weil ich es ja sowas von überhaupt gar nicht live mitgekriegt habe. Montag war schließlich meine OP und entsprechend konnte ich Montagabend 19 Uhr nicht live vor einem Rechner abhängen und live verfolgen, was denn Steve nun angekündigt hat. Und als ich es dann mitgekriegt habe, da musste ich dann ganz extrem breit grinsen und sagen, das machen die doch nur, um mich zu ärgern. Also, hier die Kurzzusammenfassung. Sie hätten 1 Milliarde US-Dollar an Entwickler ausgezahlt. So, bla 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 bla. Und dann gab es, wie war das, 8 Punkte haben sie vorgestellt. Nämlich das nächste iPhone. Es sieht aus wie das Teil, was Gizmodo geleakt hatte. Weil es ist wohl auch tatsächlich genau das Teil, was Gizmodo auch in den Patcherpfoten hatte. Illegalerweise. Und hat die Auflösung, die ein Herr Gruber schon vor Monaten geschrieben hatte, dass die kommen würde, nämlich was war's, 960 mal irgendwie so. Also auf jeden Fall die 4-fache Pixelanzahl von den bisherigen iPhones. Die doppelte Auflösung, wenn man es in Dots per Inch oder Pixels per Inch aussieht. Dann hat sich Steve hingestellt und hat gesagt, wir nennen es Retina Display. Mit einer Netzhautablösung finde ich das ja besonders lustig. Haha. Na, deswegen, ich hatte irgendwie den Eindruck, das haben sie jetzt extra nur gemacht, um mich zu ärgern. Ich werde es mir trotzdem kaufen. Was habt ihr jetzt davon? Weil, wie sagte Steve auf der Bühne so schön, ja, es gäbe da die magische Grenze von um die 300 dpi, also 300 Dots per Inch oder Pixel per Inch. Wenn man da höher auflösen würde, dann könne auf 10 bis 12 Zoll Entfernung das Auge sowieso keine einzelnen Punkte mehr auflösen. Wo es dann die Debatte gab, doch, könne es doch, weil die Auflösung des Auges wird ja gar nicht in dpi gemessen, sondern die Auflösung des Auges ist eine Winkelabhängigkeit und bla Fasel. Und wenn man das umrechnet auf die Entfernung, dann wären es noch 400 irgendwas dpi, die man haben müsste, um die Auflösung der Netzhaut offiziell hinzukriegen. Was dann allerdings auch wiederum nur dann erreicht werden kann, wenn man halt die perfekte Sehschärfe hat auf die Entfernung. Wenn man die nämlich nicht hat, dann kommt alleine das ganze Brillen und was man sonst noch so braucht, Gedöns, und verhagelt einem da die Auflösung. Also auf jeden Fall super hoch auflösend, das Ding. Ich habe nun naturgemäß auch noch nicht viel von dem Gerät gesehen. Ich habe mir auch die Steve Note nur so akustisch zu Gemüte geführt, weil naturgemäß habe ich nach einer Woche Krankenhaus eine Menge Podcasts, die ich noch nicht gehört habe oder gesehen. Und für knapp 2 Stunden Steve Note hatte ich dann doch noch nicht die Muße. Was dann auch passiert ist bei der Steve Note, es gab dann einen WLAN-Ausfall. So frei nach dem Motto, Steve will vorführen ein iPhone 3GS und ein iPhone 4, wie das Gerät jetzt heißt, nicht HD interessanterweise, will die vorführen und das iPhone 4 kommt irgendwie nicht ins Internet übers WLAN. So, dafür, dass Steve eigentlich auf Perfektion steht, hat das dann allerdings auch erstaunlich gelassen genommen. Hat dann noch so ein bisschen Sprüche geklopft, war dann irgendwie Stücksken von der Bühne runter und kommt dann hinterher zurück und sagt, ja, hier hinten, da drehen die alle durch. Und übrigens, das liegt daran, dass hier 570 WLAN-Access Points im Raum sind. Bitte macht die jetzt alle mal aus. Und jeder überwacht seine Nachbarn und so. So, und ja, dann ging's auch. Wobei, hatte ich jetzt auch schon gelesen, das hätte sein können oder es kann sein, dass das ein Fehler in der iPhone 4 Software sein könnte, dass die irgendwie damit nicht klarkam, dass da so viele WLAN-Netze rumgefuchtelt haben. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es da halt einen Fehler. Oh mein Gott, bei einer Steve-Note ist ein Fehler passiert. Ja, keine Ahnung, ob da schon Köpfe gerollt sind. Und, ach so, was das Ding auch hat, zwei Kameras, eine vorne, eine hinten. Die hinten, in Anführungszeichen, da wo bei den bisherigen iPhones auch schon immer Kameras drin waren, ist jetzt 5 Megapixel stark und mit irgendwie hintergrundbeleuchtetem Sensor-Dingsbums. Die Pixelgröße haben sie allerdings gleich gelassen. Das heißt, sie haben nicht das gemacht, was sonst immer gerne gemacht wird, wenn man die Auflösung eines Digitalfotoknips erhöht, indem man nämlich einfach kleinere Pixel verwendet, die eben weniger Licht aufnehmen können und deswegen die Bildqualität nicht signifikant verbessern ab einem gewissen Level, sondern sie haben die Pixel gleich groß gelassen und dafür die ganze Optik ein bisschen größer geschnitzt. Und vorne gibt es halt die Kamera und dafür gibt es dann ganz tolles neues Video-Anruf-Gedingse, FaceTime nennt es sich, da hat Steve dann Johnny Ive angerufen. Das wiederum habe ich nur akustisch vernommen und mich gewundert, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist. Das Ganze wiederum kommt allerdings nicht in diesem Jahr in Funknetze, sondern nur in Wi-Fi-Netze. Also nicht über UMTS erstmal, weil ist klar, wenn das über UMTS kommt, dann brechen bei AT&T im Zweifelsfall schlimme Zustände aus, weil da kommen die irgendwie nicht mit klar. Und von daher wird das noch ein bisschen dauern, bis das kommt, so in richtig. Plus die andere spannende Frage, die dann noch übrig bleibt, verträgt sich das auch mit Videotelefoniediensten, die es schon gibt? Skype zum Beispiel, da machen sich jetzt irgendwie diverse US-Journalisten ständig in die Hose. Keine Ahnung, fällt mir dazu spontan ein. Aber ja, schnapp. Was es sonst noch gab, das Ganze wird natürlich die nächste iPhone-OS-Generation haben. Die wird dann auch noch umbenannt. Die heißt jetzt nicht mehr iPhone-OS, sondern iOS Version 4. Und das iOS, das ist, gibt's eine Trademark von Cisco. Die haben sie sich auch lizenziert. Genauso wie sie sich den Begriff iPhone, den Cisco auch schon getrademarkt hatte, auch lizenziert haben. Also die sind ja nicht blöd, die Apple-Leute. Wenn sie denn schon eine Marke mitbenutzen wollen, die es schon gibt, dann legen sie Geld auf den Tisch. Warum sie das Ding jetzt umbenannt haben, so richtig klar ist es mir auch eigentlich immer noch nicht, weil iPhone OS lief ja auch vorher schon auf dem iPod Touch und auf dem iPad. Aber jetzt gibt's halt iOS, das läuft auch auf dem iPhone, auf dem iPod Touch, wobei es auf dem iPhone als Version 4, auf dem iPad als Version 4 ja später kommt. Was im Zweifelsfall einfach daran liegt, dass die iPhone-OS-Entwickler, die an iPhone OS 4 bzw. iOS 4 gesessen haben, vom iPad eben erst erfahren haben, als im Januar Steve die Bühne betrat und es verkündet hat, was für die Anpassung wahrscheinlich knapp zu spät war. Dann wird das nächste iPhone, iPhone 4, hat dann auch einen A4-Prozessor mit ganz gigantischem Akku. Da haben sie irgendwie nochmal eine Stunde mehr Laufzeit bei diversen Funktionen rausgequetscht. Oder anders ausgedrückt, es wird ein großartiges iPhone und es wird vor allen Dingen, hoffe ich, zumindest nicht so wie mein jetziges 3G-iPhone aller spätestens 24 Stunden einen Reboot verlangen. Weil mein iPhone ist inzwischen dazu übergegangen, dass es dann irgendwann bockig wird und einfach nur rebootet werden möchte. So, wenn ich Glück habe, überlebt es den Reboot sauber. Wenn ich Pech habe, dann schnellt mein Puls mal eben hoch, wenn es sich dann irgendwo festgefressen hat, was es in letzter Zeit auch schon 2-3 Mal gemacht hat. Aber ja, gut, im Krankenhaus war es immerhin brav und als Tethering hat es gereicht für das, was ich brauchte. Ja, ansonsten gab es irgendwie nicht viel von der Steve Note, was so groß hängen geblieben wäre. Ich habe allerdings auch, muss ich zugeben, noch nicht alle Medien durch. Ich habe auch keine Live-Berichterstattung, wie gesagt, verfolgen können. Ich habe sie auch nicht nachträglich irgendwo noch nachgelesen, sondern nur so die Best-of-Häppchen. Was dann auch noch rausgekommen ist, das war aber nicht auf der Steve Note, Safari in der Version 5. Das habe ich mir dann, als ich hier zu Hause angekommen bin, erstmal das Update installiert, weil, wie war das, 30 MB war es nur groß, aber 30 MB über ein gedrosseltes iPhone runterladen ist dann im Zweifelsfall eine Aktion von mehreren Stunden. Da hatte ich jetzt keinen so großen Bedarf nach und von daher war das dann auch in Ordnung. So viel dazu erstmal. Dann habe ich eben auch schon mal im Apple Store hier nachgefragt in Poppenbüttel, So frei nach dem Motto, wenn ich denn schon mal gerade da vorbeifahre, kann ich mal aussteigen. Bin ich da ausgestiegen, habe danach gefragt, wie sieht denn das aus? Ab morgen, dem 15. kann man vorbestellen. Kommt raus am 24. Mhm. Geburtstagsgeschenk. Da hatte ich danach gefragt, so, wie sieht das aus? Kann ich das bei euch oder muss ich das bei T bestellen? Da hieß es, kannst du bei uns? Weil das nächste iPhone kriegt natürlich auch eine Micro-SIM, laut Steve, weil sie den Platz einfach brauchen. Gut, bei einem iPhone sehe ich es ein, bei einem iPad sehe ich das nur sehr begrenzt ein. Und dann werde ich mal gucken, dass ich mir dann da also ein neues iPhone zulege. Ich hoffe mal, dass ich mein bisheriges iPhone dann nicht ohne SIM betreiben muss, weil es dann im Zweifelsfall unglücklich wäre. Da müsste ich mir halt noch irgendwo eine SIM mit Datentarif zulegen. Es ist schon ganz nett, wenn man zwei Geräte hat, die Internet haben, habe ich jetzt im Krankenhaus ja auch gelernt. Vor allen Dingen, wenn das eine Internet dann plötzlich gedrosselt wird, weil man es gewagt hat, größere Mengen Podcasts runterzuladen über das Tethering. Aber ja. So, dann kommen wir mal wieder in die Nachrichtenecke. In der Nachrichtenecke habe ich hier dann noch Twitlinks versteckt. Der Mikroblogging-Dienst Twitter will nämlich seinen bisher nur in sogenannten Direct Messages angewandten Linkverkürzungsdienst ausdehnen. Schreibt der Heise-Ticker. Das ist einem Eintrag im Unternehmens-Weblog zu entnehmen. Voraussichtlich ab dem kommenden Sommer sollen Links, die bei twitter.com oder über Clients in Kurznachrichten eingegeben werden, in einen Link mit der Domain t.co verkürzt werden können. Der Twitter-Nutzer soll dabei nicht im Unklaren darüber bleiben, welche Zieladresse sich hinter dem kryptischen Kürzel versteckt. Damit sich Entwickler von Twitter-Applikationen auf die Neuerung einstellen können, sollen sie ihre Anwendung anhand der auf dem Twitter-Accounts @twitter-api, @bla und @bla ausgegebenen verkürzten Links testen. Twitter hatte im März ein Prüfungssystem eingeführt, das dafür sorgen soll, dass Direktnachrichten nicht mehr für Phishing-Systeme missbraucht werden können. Schlechte Links mit Phishing-Versuchen, Spam, Malware und so sollen entdeckt und aussortiert werden. Der neue Service machte sich mit twt.tl verkürzte Verlinkungen in E-Mail-Benachrichtigungen über Direct Messages bemerkbar. Linkverkürzer werden häufig in dem Microblogging-Dienst benutzt, da die verschiedenen Botschaften nur Platz für 140 Zeichen bieten. Bla, bla, bla. Also zu gut Deutsch, Twitter hat einen Linkverkürzungsdienst mit eingebaut und wird nach allem, was ich gesehen habe oder mitbekommen habe davon bisher, das auch auf jeden Link anwenden, inklusive Zeug, was zwischendurch schon mal durch Bitly und andere Verkürzungsdienste geschwuppt ist. Oder anders ausgedrückt, da hat man dann nochmal eine Ebene indirekt drinne, wobei man bei dem Twitter-Ding hoffen kann, dass solange wie die Twitter-Botschaft verfügbar ist, auch der Link noch funktionieren könnte. Bei so manchem anderen Dienst ist das ja nicht so hundertprozentig sicher. Aber ja. So, dann gibt es eine Haushaltsgebühr. Die Rundfunkgebühr in Deutschland soll künftig pro Haushalt und nicht mehr pro Gerät gezahlt werden. Darauf einigte sich die Rundfunkkommission der Länder. Das teilte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder, mit. Künftig soll jeder Haushalt einen einheitlichen Betrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen, egal wie viele Fernseher, Radios oder Computer es gibt. Gab es eine Meldung am Mittwochnachmittag. Was im Wesentlichen dann heißt, dass man eigentlich zumindest Teile von der GEZ abschaffen könnte, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Na, weil dieses Ganze, wir schnüffeln Leuten hinterher, ob sie vielleicht irgendwie einen Fernseher oder ein Radio oder ein Autoradio oder was weiß ich nicht haben könnten, das braucht man dann ja nicht mehr, sondern man müsste ja eigentlich, wenn man es konsequent betreibt, dann einfach sagen, das da sind Haushalte. Liebes Finanzamt, drück uns mal eine Liste aller Haushalte raus. Ja, weil die Liste hat das Finanzamt im Zweifelsfall wahrscheinlich jetzt schon. Und dann muss man einfach nur die Haushalte anschreiben und sagen, hier, du da zahlen. Oder angeben, wo du schon zahlen. So, was natürlich dann bei der Gelegenheit rumkommt, dadurch, dass sie die Gebühren, die GEZ-Büren auf, was war das, 17,98 festkloppen, also im Wesentlichen auf Fernseher, werden Leute, die bisher keinen Fernseher hatten, dann plötzlich wieder mehr bezahlen und wirft dann natürlich auch noch die spannende Frage auf, wie sieht das mit den berühmten neuartigen Rundfunkempfangsgeräten aus, für die ja jetzt auch Firmen zahlen. Gelten Firmen dann auch als Haushalt? Da habe ich irgendwie noch gar nichts zu gelesen. Also so ein paar Detailfragen sind da bei mir immer noch offen im Hirn. Aber ja, schauen wir mal. So, dann hätten wir hier Skonux. Ende. Habe ich aus dem Heise-Ticker gepflückt. In der 7 Jahre lang dauernden Auseinandersetzung um Copyright-Rechte an Unix, um Lizenzgebühren für Linux-Installationen und die Frage, 14.10 Uhr, ja, und um die Frage, Ob Programmiercode oder Programmierkonzepte von Unix nach Linux wanderten, hat die SCO Group vor Gericht eine schwere und wahrscheinlich finale Niederlage erlitten. Richter Jack Stewart verwarf eine Eingabe von SCO, in der das Unternehmen einen neuen Prozess forderte und erklärte die Entscheidung der Jury, laut der das Copyright an Unix bei Novell liege, für überzeugend und angemessen. Außerdem erklärte der Richter den Fall für abgeschlossen. Ob die im Konkurs befindliche SCO Group gegen das Urteil klagen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut der von Grok Law veröffentlichten Entscheidung des Bundesrichters Stewart stützt sich das ergangene Urteil auf eine Aussage des ehemaligen SCO-Geschäftsführers Dahl McBride. Dieser hat in dem Verfahren vor dem geschworenen Gericht erklärt, dass SCO die Copyrights an Unix nicht unbedingt benötigt habe. Zusammen mit der überzeugenden Entscheidung der Jury, dass das Unix-Copyright bei Novell liege... Irgendwo brüllt hier ein Kind. Zusammen mit der überzeugenden Entscheidung der Jury, dass das Unix-Copyright bei Novell liege, ergebe sich für das Gericht kein Standpunkt, von dem aus eine Neuansetzung des Verfahrens gerechtfertigt sei. Das war eine Geschichte, die hatte ich vor einigen Wochen schon, wo SCO im Wesentlichen kurz zusammengefasst gesagt hat, uns gefällt das Urteil nicht, wir wollen ein anderes. Nämlich ein gegenteiliges, logischerweise. Und jetzt ist denen also wohl aufgefallen worden vom Richter, passt doch. So, der hat einfach keinen Grund, warum er das Urteil kaputt machen soll. Also im Wesentlichen hat der Richter gesagt, das Urteil ist doch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, SCO, wenn ihr das Copyright bisher nicht brauchtet und es offensichtlich nach Urteil der Jury nicht hattet, warum soll ich euch da ein neues Urteil schnitzen lassen? So, und ja, das könnte, wenn das so das letzte Wort in dieser Verhandlung bleibt, könnte das dann eben auch die Verhandlung gegen IBM umbringen, weil die basiert ja darauf, dass SCO behauptet hat, sie hätten das Copyright und IBM hätte da Rechte gebrochen. So, nun stellt sich also raus, das Copyright hatte SCO nie und kann damit sich auch nicht darauf berufen, dass irgendwelche Rechte an dem Recht, was sie nicht hatten, gebrochen wurden. Und das wiederum führt dann halt jetzt zu dem spannenden Ergebnis, dass also plötzlich sämtliche Verhandlungen rund um SCO in sich zusammenbrechen könnten. Rest in Peace, SCO, fällt mir dazu ein. In einer ersten Stellungnahme erklärte Novell-Sprecher Ian Bruce, Novell sei mit dem Urteil zufrieden und sehe es als maßgeblich für die Entwicklung von Linux und Open-Source-Software an. Eine Stellungnahme von SCO oder von SCO-Konkursverwalter Edward Kahn steht noch aus. Kahn hatte zuletzt den Fortgang des Verfahrens davon abhängig gemacht, ob das Konkursgericht seinem Reorganisationsplan zustimmt, nachdem SCO seine Niederlassungen weltweit schließt oder verkauft. Die Zustimmung zu dieser Reorganisation steht noch aus. Von der Entscheidung des Bundesrichters sind einige Verfahren betroffen, die SCO angestrengt hatte. Neben dem Streit um die Copyrights an Unix, den SCO und Novell mit Klage und Gegenklage führten, ist eine Klage von SCO gegen den Linux-Distributor Red Hat hinfällig geworden. Außerdem führt die Niederlage dazu, dass SCO im Verfahren gegen IBM die Voraussetzungen fehlen, die Klage vorzuführen. Technisch bleibt allein die Gegenklage von IBM aus dem Jahre 2004 übrig. Doch ist fraglich, ob IBM diese Klage angesichts der Situation von SCO überhaupt aktiviert. Insgesamt zeichnet sich damit ein Ende der unendlichen Geschichte ab. Ob die gescheiterten Versuche von SCO ausreichen, andere Unternehmen davon abzuhalten, die Entwicklung von Linux juristisch zu bekämpfen, wird die Zukunft zeigen. Also das ist zu gut Deutsch. Wenn das jetzt wirklich das letzte Wort sein sollte, dann ist SCO tot und das Unix-Copyright erstmal in Sicherheit. Schlimm wäre es nicht. Dann schwafelt Blubmann von Regeln. Habe ich aus dem Golem-Ticker rausgefischt. Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, möchte auf internationaler Ebene den Umgang mit dem Internet regeln. Brüllende Kinder sind nervig. Wo war ich stehen geblieben? Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, möchte auf internationaler Ebene den Umgang mit dem Internet regeln. Für ihn ist es wichtig, dass es im Interesse der Nutzer gestaltet wird. Ein dringliches Problem sei der wirksame Schutz des Urheberrechts, sagte Neumann dem Nachrichtenmagazin Focus. Er hatte in der Vergangenheit bereits die Privatkopienfrage gestellt, zudem seien Fragen des Telemedienrechts und des Datenschutzes zu klären. Für Neumann besteht die Gefahr der Desorientierung. Er bezieht sich dabei auf die gewaltigen Informationsmengen, die sich durch das World Wide Web bewegen. Im Zusammenhang mit dem großen Erfolg von Google, Facebook und Twitter sieht er die Fähigkeit zur Auswahl als eine der großen Herausforderungen. Eine sinnvolle Auswahl ist nur möglich durch kritischen Umgang, durch Unterscheidung und Bewertung. Um dies zu leisten, muss man erst einmal vergleichen können. So wie Literaturkritik ohne Vergleich mit Referenzwerken der Weltliteratur nur eine halbe Sache wäre, ist auch der Umgang mit der Google- und Facebook-Welt ohne Bezug auf gesicherte Informationen und Wertungen nicht ausreichend, sagt Neumann. Und was hat das mit Urheberrechten zu tun? Na, Urheberrechte sicher nicht, dass irgendwas qualitativ hochwertig ist, siehe die angeblichen Qualitätsjournalisten. Na, was aus den Qualitätsjournalisten rauspurzelt, ist auch so ziemliche Scheiße dabei. Aber ja, habe ich mir hier gestern eingeklebt und habe damit glatt 4 Minuten vor Ablauf der halben Stunde, die ich eigentlich hatte, hier auch schon das Ende erreicht. Aber ich wusste ja von Anfang an, dass Teil 3 der ist, an dem ich am allerwenigsten Inhalte habe, weil die ausführliche Steve Note Berichterstattung halt nicht ausführlich geworden ist. Aber ja, dafür kann ich ja nochmal ein Wort zum Augenarztbesuch verlieren, den ich nämlich eben vor den Aufnahmen noch hinter mich gebracht habe. Habe ich mich nämlich erstmal zum Augenarzt wieder begeben. So Kategorie, wenn die um 9 aufmachen, kann ich auch um 9 hinfahren. Gut, war erstmal der eine Bus der Meinung, er müsste erst noch einen Getriebeschaden hinlegen. Was dann effektiv geheißen hat, na gut, dann war ich halt wirklich erst um 9 da und nicht irgendwie 5 Minuten vorher. Oder 10 Minuten vorher, for that matter. Und ja, die Netzhaut sieht noch nicht so wirklich gut aus, sagt sie. Aber auf ausdrückliche Nachfrage, wie sieht das denn aus mit so Sachen wie Haare waschen und Co.? Naja, wenn da keine Seife ins Auge kommt, geht das schon. Das sollte ich erstmal noch nicht wieder tun. Dafür habe ich dann meine lustigen Medikamente verschrieben bekommen. Das Wichtigste ist ja Cortison. Cortison kann man nicht einfach so absetzen. Cortison muss langsam wieder runtergeschraubt werden. Nachdem ich ihr nicht genau sagen konnte, in welcher Phase des Runterschraubens ich jetzt gerade genau bin, hat sie dann nochmal mit dem Krankenhaus telefoniert und sich die Liste geben lassen. Ich hätte eigentlich am 5. hätte ich 150 Milligramm bekommen haben sollen. Wobei, 5. das ist doch der Samstag, das könnte ich sogar bekommen haben. Und jedenfalls bin ich jetzt beim Runterschrauben und habe auch schon rausgekriegt, am 26. Juni bin ich auf 0. Das ist der letzte Tag, wo ich noch 10 Milligramm einnehmen soll. Zu mir nur einfällt, danach bin ich dann wieder runter von dem Scheiß. Das Zeug ist halt gefährlich. Das möchte man nicht unbedingt länger als nötig nehmen müssen. Aber sofort absetzen wäre halt gefährlich, weil das macht halt irgendwie Entzugserscheinungen. Und von daher, ja. Ansonsten hat sie sich die Netzhaut auch noch angeguckt und meinte, naja, so richtig gut fest sieht sie nicht aus. Aber, ja, geht schon. Und im Entlassungsbrief, den ich offiziell natürlich nie gelesen habe, hust, hust, mir dann allerdings, jetzt sollte ich die Brille wieder aufsetzen, sonst sehe ich nichts, mir dann allerdings auch noch als Kopie offiziell abgeben lassen, damit ich das Ding auch offiziell kennen kann, steht was drin von, die haben einmal die Netzhaut angeeist, irgendwie mit Kryoblups. Also innerhalb der OP haben sie irgendwie das Auge aufgeklappt und sind da richtig reingegangen. Uah. Und ja, das Öl darf ja permanent drinne bleiben. Oder so lange wie halt geht. Von daher nehme ich das jetzt erstmal so hin und hoffe darauf, dass das keine Folge-OPs nach sich zieht. Weil ich möchte nicht zu den Langzeitpatienten gehören, die da immer wieder auftauchen. Ja, und ich darf jetzt irgendwie in der Woche darf ich nochmal zum Augenarzt. Dann will sie auch nochmal ganz tief ins Auge reingucken. Mit lustig Tropfen, wozu mir nur einfällt, ja, gut, Autofahren habe ich sowieso erstmal noch nicht wieder auf dem Zettel. Das kommt erst dann, wenn das Auge entweder einigermaßen stabil im Nicht-Aufsein ist oder einigermaßen stabil in irgendeinem Zustand, mit dem ich was anfangen kann. Weil zu ist ja auch zu. Und ich warte ja immer noch drauf, dass ich nochmal eine Messreihe mit dem rechten Auge durchziehen kann, um die 120%, die sie im Krankenhaus mir erzählt haben, auch nochmal irgendwo unabhängig gemessen zu bekommen. Bisher kann ich die selber noch nicht bestätigen. Aber ja. Ja, achso, und wo ich auch noch hin darf, da werde ich gleich auch nochmal vorbei wandern, mir einen Termin beim Hausarzt zulegen. Ich soll Ende dieser, Anfang nächster Woche nochmal einen Bluttest fürs Kalium machen, weil hier das Augendruckmittel, das Diamox, das haut da wohl ganz ordentlich rein, dass man da ab und zu mal gucken muss, ob das Kalium in Ordnung ist im Blut. Zu hoch oder zu niedrig wäre halt nicht gut. Und Kalium ist Kalium nicht sogar eins von den 2 Ionen, mit denen Nerven kommunizieren intern? Oder anders ausgedrückt, wenn das Zeug schief ist, dann machen die Nerven plötzlich ganz gaga. Irgendwie sowas. Wo ich auch keinen gesteigerten Wert drauf lege, sind so Geschichten wie, dass mein Kreislauf morgens nicht auf Touren kommt. Also heute ging es sogar noch. Ich habe mich halt zum Augenarzt geschleift und habe dann da in Langenhorn mir erstmal einen Kaffee und ein Croissant zugelegt und dann mich erstmal mit dem Kaffee in der Hand da ins Wartezimmer gefläzt, So frei nach dem Motto, bevor der nicht alle ist, fange ich nicht an zu funktionieren. Ging dann auch. Aber schön geht immer noch anders. Nun ja. Ja, wie das weitergeht, muss ich halt jetzt auch noch mal gucken. Aber im Moment darf ich dann auch morgen wieder arbeiten gehen. Was dann im Wesentlichen heißt, ich werde dann morgen wieder arbeiten gehen. In der dumpfen Hoffnung, dass sich das dann auch alles einfängt so langsam. Ich habe ja hier so irgendwie das Gefühl, die machen größere Bauarbeiten. Und wenn ich das hier gerade richtig gesehen habe, dann sind das hier Kloboxen. Klo- oder Duschboxen oder und. Ich hoffe bloß, die kommen nicht auf die Idee, sowas bei uns im Haus noch machen zu wollen. Das fände ich nicht so schön. Aber zumindest nicht, solange ich nichts sehe. Aha. 14.06. Das ist doch schon. Egal. Also hier stehen keine Autos, wo ich gerade dran vorbei bin. Das müsste doch jemand den Autos erzählen, aber okay. Nee, ansonsten muss ich jetzt mal gucken, dass ich mich dann auch wieder auf Arbeit einfinde. Das habe ich heute nur noch nicht gemacht, weil ich mir gesagt hatte, Mensch, wenn ich morgen da sowieso auflaufe, dann muss ich mich dann nicht heute melden. Dann bin ich einfach morgen da und dann gucken wir mal alle doof. Ja, so, ansonsten gibt es dann natürlich auch wieder Musik für euch, passend zum Thema Mittelalter, was ich eigentlich für diesen Podcast vorgesehen hatte. Uneigentlich habe ich in Teil 1 schon erwähnt, das Mittelalterfest am Wochenende war schon und ich war da, wo ich ja auch ganz froh darüber bin, dass ich am Samstag aus dem Krankenhaus raus konnte, weil sonst wäre das am Samstag mit noch zum Mittelaltermarkt und Festfahren nicht so richtig viel geworden. So konnte ich wieder feststellen, Mittelaltermarkt macht gute Laune. Und das ist gut so. So, jetzt gibt es jedenfalls Musik von einer kleinen knuffigen Band, die auch in Norderstedt bei dem Fest mit dabei war, nämlich die Band mit dem schönen Namen Scherbelhaufen. Habe ich aufgenommen auf dem Dom am 18. April, kurz vor Ende des Doms. Die waren nämlich nur am letzten Wochenende da. Und 18. ist, glaube ich, der Sonntag gewesen. Auf jeden Fall höre ich das Fußballgedönse nicht im Hintergrund bei der Aufnahme. Das ist ein Feuersong. Nee, genau, das war am Sonntag, Sonntag früh. Feuersong, wo man sich dann noch vorstellen muss, wenn genügend Leute da sind, dann haben die Bandmitglieder da ihren Juniorpartner, ein Junge von, irgendwas einstellig an Jahren, aber nicht ganz klein. Der hat dann so eine Teile genommen, angezündet und dann mit denen rumgefuchtelt, so am Band. Und ja, deswegen halt der Feuersong passte dann auch dazu. Wobei er es jetzt am Wochenende einmal geschafft hatte, dass ihm ein Stückchen Flammen auf die Kopfbedeckung kam und die hat dann ganz ordentlich gebrannt. Er hat es dann auch erst nicht gemerkt, aber ja. So, das kriegt ihr dann in 4 Minuten 32 auf die Ohren. Gefolgt von etwas, was ich auch schon vor einiger Zeit gefunden hatte, nämlich bei Fora TV gibt es einen Vortrag von, ich kann den Namen noch falsch aussprechen, ich lese ihn einfach so, wie er da steht und spreche den Deutsch aus. Petria King, Is the Pursuit for Happiness Making Us Miserable? 6 Minuten 41, weil ich fand den einfach mal ganz passend, kriegt ihr dann auf die Ohren und dann sage ich einfach mal erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Und jetzt kann ich dann nämlich auch wieder Aussichten geben. Wahrscheinlich werde ich nämlich nächstes Wochenende, also so am Freitag, wieder etwas aufnehmen. Mal gucken, ob ich genug Themen zusammenfinde, weil ich ja nun diese Woche ein bisschen überladen habe. Weil ich eben nicht am Freitag pünktlich aufgehört habe, das Zeug hier reinzukippen. Sondern, ja, gestern quasi erst. Ne? Aber gut, das kriegt ihr dann nächste Woche. Ich sage dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen und was ihr sonst noch so tun musstet, um mich hier hören zu können. Sag viel Spaß mit dem Scherbelhaufen und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
The drive for happiness implies that we have a dissatisfaction with the present moment and that greener pastures lie just ahead. From our earliest memories, we've been marinating in the mantra of our parents as they said, "I'll be happy when." I'll be happy when you get a pay rise. I'll be happy when we move to a bigger house. I'll be happy when we get a better car. I'll be happy when you remember to take out the rubbish. I'll be happy when we go on holidays. I'll be happy when we retire. And before long, we start the same mantra within ourselves of, I'll be happy when I turn five. I'll be happy when I go to school. I'll be happy when I leave school. I'll be happy when I find the perfect partner. Happy when I get married. Happy when I have children. Happy when they leave. Happy when the divorce comes through. And before long, we're deeply enculturated to believe that happiness lies at some more distant time when things are different from how they are right now in this moment. The marketing people and the advertising people would have us believe that we'll be happy when we've bought their product. And of course, now they build in obsolescence so that we'll need more of their product shortly. That we want their product in a range of colours, that we need the latest model of the stuff, that we want the most fashionable stuff, and that, of course, none of the cords from the old stuff fit the new stuff until the whole planet is pretty much stuffed. It becomes second nature to us to look for happiness in things outside of ourselves. We believe that some new thing in our life, some new relationship, some new possession, some new accolade will bring us some measure of happiness. And oftentimes we bump into one of the D's in life. And a D might be a disappointment, a drama, a disaster, a divorce, a diagnosis, a death, a disfigurement, a disability, a debt, a drought, a depression, a dementia. We bump into a D and everything that's become second nature to us doesn't work. It might be second nature to us to blame others for our unhappiness. It might be second nature to us to believe that other people are happier than us. But in this circumstance, this D demands more of us than we may ever have had to bring to the circumstance before. And we're faced with that question about, who am I? What am I doing on the planet? Am I living the life I came here to live? If not, why not? And what am I going to do about it? You see, we talk about it's second nature for me to feel like this, it's second nature for me to think like this, to react like this, and no one ever questions, well, what is your first nature? We talk commonly about a second one as if we know exactly what that's about. And yet we rarely talk about the sense of ease that lies in our first nature, the sense of compassion, of joy, of wisdom that lies in our first nature. It's second nature to us to judge, to see people as separate, different, less than, more than, better than, worse than us. And these are all the seeds of unhappiness. And we keep pursuing happiness in the belief that somehow it will be found outside of ourselves. But indeed, happiness is an inside job, not derived from outer circumstances. And when we bump into one of these D's in life, it causes us to become quiet inside. And we realize that happiness is found in the present moment. That's where life is, love is, God is, if you're into God. It's found in the present moment, not in 5 seconds' time, not in 5 seconds ago. And yet our mind is full of scheming and worrying and fretting about whether we're going to have the things in our future that will bring us happiness. It's always projecting 5 seconds, weeks, months, years into the future, or chewing over the past, when indeed in the present moment we find wonder, we find joy, we find peace, we find love, we find connection, we find that deep sense of being at peace within ourselves. If you didn't want suffering, wrong planet. This is where it all happens. And what matters when suffering happens is, how are we going to embrace this moment? How do we embrace our anguish, our misery, our pain, our joy, our peace? Because that is in the present moment. And can we embrace these things without being overwhelmed by them or being defined by them? So how do we embrace the full gamut of human experience? Because that leads to a deep and lasting happiness, not a momentary pursuit of pleasure. If the topic of this debate this evening were being happy makes us miserable, we could see how ludicrous such a statement is. It's the pursuit of happiness that causes us pain. It's the pursuit of believing that happiness lies in the future rather than in this moment, in this room, in this company, in this place, right here, right now. Thank you.